Kleiderschrank. Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mein Name ist Pia.
Und ich bin Jördis. Heute nehmen wir mal wieder bei Pia im Kleiderschrank auf. Und ich erzähle euch gleich den Fall aus dem Mordjahr. Und Pia wird uns erzählen, was in dem Mordjahr für eine Mode modern war.
Genau. Aber erstmal möchte ich mal sagen, schön, dass wir wieder aufnehmen und uns hören.
Ja, das stimmt.
Mir kam das jetzt so vor, als wäre das ein Monat gewesen.
Ewigkeiten, ne? Ja. Das ist, wenn man das vorher so jede Woche gemacht hat und dann nur noch alle zwei Wochen. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ja.
Aber ich merke auf jeden Fall schon, man hat schon viel mehr Zeit, sich in die Sachen einzulesen, zu recherchieren. Ja. Ich glaube, für alle Beteiligten ist dann das beste Entscheidung gewesen.
Ja, denke ich auch.
Dann würde ich gerne noch was mit euch teilen, weil ich war das erste Mal wieder shoppen. Ich hatte mein erstes After-Corona-Shopping-Erlebnis.
Geil!
Das war so komisch, mal wieder in einem Laden zu sein.
Ja.
Also ich war mit einer Freundin spontan kurz in der Stadt und man muss ja im Moment anstehen. Da haben wir gesagt, okay, wir gehen in einen Laden. Da waren wir bei Mango drin. Ja. Und dann war das für mich so, darf ich die Sachen jetzt einfach anfassen? Und darf ich das mir runternehmen und dann anprobieren? Also es war so ein komisches Gefühl.
Ja, das glaube ich. Hast du dann was gefunden?
Ja, das hast du sogar schon gesehen. Das hatte ich am Freitag an das Top.
Ah, okay, ja.
Aber es war auf jeden Fall gruselig, sich erstmal wieder daran zu
gewöhnen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist, glaube ich, auch echt krass. Ja. Also ich glaube, bei mir dauert das noch ein bisschen, bis ich da Zeit zu finden, aber dann wird es, glaube ich, auch echt crazy. Ja.
Im Moment macht es auch noch keinen Spaß, weil du musst überall anstehen und drin eine Maske tragen. Und
ach so, ja, okay.
Also musst eine Viertelstunde anstehen, dass wir überhaupt in den Laden kamen. Dann dachte ich mir so, ne, einer reicht mir. Ja, das also ist krass, das ist nicht so dieses Shopping, was man so kennt.
Ja, okay.
Aber also samstags würde ich auch auf gar keinen Fall shoppen gehen.
Ja.
Nee.
Ja, wir wollten uns auch auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal bei Timo bedanken von Radio Hagen. Wir hatten nämlich ein kleines Interview mit ihm und der hat einen Beitrag über uns gebracht. Das werden wir jetzt auch gleich mal einspielen, damit ihr mal reinhören könnt, was wir da so erzählen und was ja, Timo so für Fragen
stellt. Wir waren nämlich im Radio.
Genau, total richtig crazy. Cool,
ja. Das ist richtig verrückt. Ich habe schon auch Jördis erzählt, ich habe diese Woche auch meine Masterarbeitsnote bekommen und ich habe mich einfach mehr darüber gefreut, also über Timos Support, dass wir im Radio sind, als über diese blöde Note. Das ist auch einfach schon so lange her, aber ja, deswegen sieht man mal, wir freuen uns mega darüber, nochmal vielen, vielen Dank. Genau. Und ich würde sagen, wir spielen das jetzt einfach einmal ein.
Ja.
Grausame Morde, ungeklärte Vermisstenfälle oder kuriose Verbrechen. Faszinierend. So viele. True Crime ist seit Jahren eine richtig große Nummer und bei all dem Content dazu ist es vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, ja, womit fange ich da an, womit mache ich weiter, warum denn nicht mit einem Podcast hier aus Hagen von Jördis und Pia mit einem speziellen Dreh.
Unsere großen Leidenschaften sind eben True Crime Fälle und Mode.
Und beim Bierchen haben wir uns dann überlegt, wie könnten wir unsere beiden Leidenschaften kombinieren. Denn immer wenn wir uns sehen, tauschen wir uns über die neuesten Fälle und Modetrends aus. Und so ist dann die Idee des Podcasts Mord im Kleiderschrank entstanden.
Mord im Kleiderschrank. Eine Kombination, die mir so vorher noch nicht bekannt war.
Es erzählt immer einer einen Fall und der andere bereitet die Mode in dem Mordjahr vor.
Am Ende, um das Ganze so ein bisschen ja, schöner zu gestalten, dadurch, dass das Thema ja an sich schon ein bisschen düster ist, suchen wir uns dann immer ein Kleidungsstück aus dem Kleiderschrank des jeweils anderen raus. Und sprechen dann darüber, wie wir dieses Kleidungsstück kombinieren würden, machen dann Fotos davon und posten die immer bei Instagram.
Und damit ist der Titel oder Name Mord im Kleiderschrank natürlich schon ganz gut erklärt, geht aber noch weiter.
Was unseren Podcast so besonders macht, ist, dass wir im Kleiderschrank aufnehmen. Also wir sitzen wirklich im Kleiderschrank, reden dann über die Mordfälle und versuchen das mit der Mode zu verbinden.
Vielleicht seid ihr jetzt hellhörig geworden und wollt mal im Kleiderschrank vorbeischauen.
Wenn ihr auch eine große Leidenschaft für True Crime und Mode habt, dann hört auf jeden Fall mal rein.
Ihr findet uns bei Apple Podcasts und bei Spotify und halt eben bei Instagram unter Mord im Kleiderschrank, da wo wir dann halt immer die Outfits posten und Informationen zu den Fällen.
So, ja, das hat mir verraten, dass der Mord 1971 passiert. Und dann habe ich mal geschaut, was war da so in. Und als erstes ist leider etwas eher Trauriges passiert, denn im Alter von 87 Jahren starb am 10. Januar die Pariser Modeschöpferin Coco Chanel.
Oh, krass.
Und sie hinterließ dann natürlich eine riesige Lücke in der Modewelt.
Hm.
Und jetzt einfach nur mal für die, die das jetzt gerade nicht so auf dem Schirm haben, sie ist zum Beispiel die Erfinderin des kleinen Schwarzen. Hm. Also ihre Lieblingsfarben waren wirklich weiß, schwarz und beige.
Verstehe ich.
Und sie ist ja auch so, ja stimmt, du magst auch total gerne. Auf schwarz liebe ich auch.
Ja, ich habe 90% meines Kleiderschranks ist schwarz.
bei mir ist das eher so, ich ziehe mich immer nach meiner Stimmung an, wie ich mich gerade fühle.
Nee, ich ziehe auch schwarz an, wenn ich mich gut fühle oder wenn ich glücklich bin.
Geil. Ja. Nee, ich mag auch jetzt gerade im Sommer auch mal so knallige Farben.
Ja, mache ich auch. Also ich habe tatsächlich wenig schwarze Sommerkleider, ist mir aufgefallen.
Gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel, oder?
Weiß nicht so. Ja, doch, so ja. Mit so leichtem Stoff.
Okay. Doch, ich habe auch ein paar. Ich habe einen kurzen Jumpsuit, ein langes schwarzes Sommerkleid und zwei kurze. Mhm. Ja. Wird mal Zeit.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall war sie auch für ihre, ja, ich sag mal, Sprüche und Zitate bekannt. Mhm. Ich habe mal einen mitgebracht, den ich immer super lustig finde. Ein Mann kann anziehen, was er will. Er bleibt doch immer nur ein Accessoire der Frau.
Ja, finde ich sehr passend.
Also Maxi, ne? Auch wenn wir dich gut einkleiden, bist immer nur ein Accessoire. Nein, Spaß. Die Trendfarbe des Jahres war rosa und das Motto einfach farbig, modisch und sexy. Es wurden sehr bunte Farben getragen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Die Männer trugen beispielsweise Trevira-Anzüge in grellen Farben und kombinierten dazu bunte Krawatten. Also es war wirklich sehr gewagt, ja. Dann kamen die Schlaghosen wieder in Mode und diese wurden auch in bunten Farben getragen. Dazu kombinierten Frauen und Männer dann Pullover und Poloblusen. Bei den Männern saßen die Schlaghosen natürlich auch sehr eng oben, also oben eng, und dann werden die immer weiter. Und da passte dann natürlich kein Portemonnaie mehr rein. Mhm. Also was tat der Mann? Er trug Täschchen. Da wurden das war sozusagen das erste Mal, dass die Umhängetasche für den Mann ja anerkannt wurde, also wirklich der letzte Schrei war und sich als ausgesprochen praktisch erwies. Es gab die dann in verschiedenen Materialien, um auch ja, jeden Anspruch sozusagen zu erfüllen. Und es wurde dann auch von allen Generationen getragen.
Schrecklich, stell dir mal bitte vor, Maxi würde so eine enge Hose tragen, dass er kein Portemonnaie mehr reinpasst.
Ja, und dann hat er noch so ein Täschchen um.
Ist ja nicht irgendwie crazy.
Ja. Ja, und dann bei den jungen Mädels waren in diesem Sommer Miniröcke und Hotpants total in. Und die Shorts konnten nicht kurz genug sein. Also es war wieder sehr, sehr knapp.
Also eher so Gürtel-like.
Ja, aber es war auch kein Diskussionsthema. Sie waren nämlich einfach der Hit. Und wer so richtig sexy sein wollte, kombinierte die Hotpants mit Lackstiefeln, die gerade bis übers Knie reichten. Oh. Und da dachte ich mir nur so, ich hätte gar nicht so rausgehen dürfen.
Da muss ich irgendwie an Pretty Woman denken. Da hat die doch auch ganz am Anfang auch so Overknees an mit so einer Hotpants.
Ja. Also ja, sehr, sehr gewagt. Und die Hotpants überstanden dann problemlos den Sommer und waren aber auch im Winter angesagt. Da wurden sie dann einfach zu dicken Strumpfhosen kombiniert.
Schrecklich. Also wenn ich mag keine Hotpants oder Jeansröcke über Strumpfhosen.
Ich auch überhaupt nicht.
Nee.
Das ist immer so,
Also ich meine, jeder soll das tragen, was er will, aber also,
ich mag das auch gar nicht. Ich habe schon manchmal so, ich habe so für Röcke für die Arbeit und da ist manchmal so eine Strumpfhose. Und dann denke ich mir so, mag ich halt einfach nicht, aber das ist ja nochmal was anderes als eine Hotpant.
Ja, sonst ist es auch einfach zu kalt, genauso wie, keine Ahnung, das obligatorische Kleid an Weihnachten, das geht halt auch nicht ohne Strumpfhose, ne?
Ja, stimmt, ja. Aber das Hotpant sind, nee, mag ich auch gar nicht. Daneben war dann auch Flower Power das Zauberwort, das die Mode im Alltag immer deutlicher prägte. Also wirklich sehr, sehr bunt.
Mhm.
Und die reifen Frauen, ich sag mal die meisten, dann haben dann keine Miniröcke und Hotpants mehr getragen. Mhm. Die trugen dann Röcke, die 5 cm oberhalb des Knies nicht überschritten. Und was Hosen anging, wollten alle Marlene-Dietrich-Hosen tragen. Das sind weite, gerade fallende Anzughosen aus besonders weichem Wollstoff. Und die werden unten halt ein bisschen weiter.
Mhm.
Also die enden sehr weit und das ist natürlich sehr, sehr schick. Aber das haben sie dann auch zu allem kombiniert. Ja. Ja, und das war's schon.
Cool, vielen Dank.
Und jetzt bin ich mal gespannt, was in der Mordwelt so los
ist. Ja, werde ich dir jetzt berichten. Also alle Namen bis auf die der Opfer sind geändert. Es ist wohl einer der schlimmsten Nachrichten, die man erhalten kann. Dein Vater ist tot. Es ist eine von diesen Nachrichten, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen und das ganze Leben auf den Kopf stellen. Meistens dauert es ein paar Augenblicke, bis man realisiert, welche Informationen einem da gerade übermittelt wurden. Meistens rast das Herz, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und der Blutdruck fällt stark ab. Aber ein Schock ist auch äußerlich erkennbar. Man fängt an zu schwitzen, wird blass und die Atmung wird flacher. Durch eine solche Nachricht wird bei den meisten Menschen ein Schock ausgelöst. Der Zeitpunkt, wann dieser nachlässt, ist bei jedem individuell. Man beginnt, die Situation zu realisieren und kann in den meisten Fällen funktionieren. So geht es auch Martina, als sie am 26.08.2014 die Nachricht bekommt, dass ihr geliebter Vater gestorben ist. Es war kein Schock, der aus dem Nichts kam, da ihr Vater gut ein Jahr vor seinem Tod die Diagnose Speiseröhrenkrebs bekommen hatte. Trotz allem war es ein Schock. Nachdem dieser Schock, einige Wochen nachdem sie die Informationen erhalten hat, etwas abklang, begann auch Martina wieder zu funktionieren. Sie musste nun an die Organisation der Beerdigung denken und auch daran, was mit seinem hinterlassenen Hab und Gut geschehen soll. Also fängt sie wenige Wochen nach dem Tod ihres Vaters Manfred damit an, seine Wohnung auszuräumen.
Ich ahne schon böse, sorry. Oh Gott, ja.
Seine Frau und Martinas Mutter starb circa ein Jahr zuvor. In seinen 68 Jahren hat Manfred S. viele Schätze in seiner Wohnung angehäuft. Es befanden sich dort viele Musikinstrumente wie Klarinetten und Saxophone, die er fast 30 Jahre lang in einer Jazzband spielte. Allerdings wurde seine Wohnung irgendwann zu klein für seinen Besitz und somit mietete Manfred zusätzlich noch eine Garage an, um dort ein paar Gegenstände unterzubringen. Für Martina bedeutete es, dass sie den Mietvertrag dafür kündigen musste und diese ebenfalls ausräumen musste. Als ein paar Wochen vergangen waren und sie den Schock etwas überstanden hatte, beschloss Martina, dass der richtige Zeitpunkt dafür nun gekommen war. Ihr Lebensgefährte Uwe war auch wie im Jahr zuvor an ihrer Seite und unterstützte sie bei dem Vorhaben. Am 10. September 2014 begannen die beiden, die Garage von Martinas Vater auszuräumen. Sie entdeckt dort den üblichen Kram, den man eben in so einer Garage abstellt. Doch dann sieht sie die blauen Plastiktonnen dort stehen. Da sie früher oder später eh entscheiden muss, was damit passiert, sieht sie nach, was sich in den Tonnen befindet. Als sie den Deckel abnimmt und ihr ein ätzender Geruch in die Nase steigt, kann sie nicht glauben, was sie dort sieht. Einige Wochen, nachdem sie die schreckliche Nachricht erhalten hat, dass ihr Vater gestorben ist, muss sie den nächsten Schock erleben und ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Dann geht alles ganz schnell. Martina und ihr Lebensgefährte rufen die Polizei an. Diese kommt schnell mit der Spurensicherung vorbei und sichert die Beweismittel. Was sie dann herausfindet, ist ungeheuerlich. In den Mülltonnen befanden sich die Leichenteile der mit 43 Jahren verschwundenen Britta Simone Diallo. Da Manfred nun als dringend tatverdächtiger Mörder gilt, auch wenn er bereits verstorben ist, durchsucht die Polizei seine Wohnung. Dort finden sie über 30.000 Fotos und Videos, auf denen extreme Gewalt zu sehen ist. Extreme sexuelle Gewalt an Frauen. Das Bild des liebevollen Ehemanns und Vaters fängt allmählich an zu bröckeln. Aber wer ist Manfred S. gewesen und wie hat er es geschafft, ein so perfides Doppelleben zu führen? Gibt es weitere Opfer oder hat er bei ihr seine sexuellen Gewaltfantasien ausgelebt und dabei ist etwas schiefgelaufen? Fangen wir ganz von vorne an. Manfred wurde am 30. Oktober 1946 im Taunus geboren. Er war Einzelkind. Er war sehr unauffällig und nach seiner Oberschulreife, die er auf einer Realschule abgeschlossen hatte, begann er eine Lehre als Kirschätzer in einer Druckerei. 1970 arbeitete er in seinem erlernten Beruf in Frankfurt und machte nebenbei sein Abitur nach. Danach begann er ein Kunst- und Sozialgeschichtestudium an der Goethe-Universität in Frankfurt. Dieses brach er aber kurze Zeit später wieder ab. Er gründete 1986 mit einem Partner zusammen ein kleines Unternehmen für Entrümpelung und Gartenarbeiten. Er heiratete 1973 seine Frau und 1979 kam die gemeinsame Tochter Martina zur Welt. Manfred war, wie schon gesagt, leidenschaftlicher Musiker und spielte von 1985 bis zu seinem Tod Klarinette und Saxophon in einer Band namens Overall Jazz Gang. Er wurde von Bekannten und Freunden als freundlich und als unauffällig beschrieben. Allerdings wurden auch immer Stimmen laut, dass er ab und zu eine aggressive Ader hatte. Im Jahr 1996 machte er einen Alkoholentzug und begab sich dafür in eine Klinik. Also was man jetzt so sagen kann, alles in allem, ganz normaler Mensch mit Familie, einer Tochter, war sozial engagiert, hat in einer Band gespielt, hatte Freunde, hatte Bekannte. Also ganz normal. Zwei
Persönlichkeiten. Ja. Wie kann man das denn vor seiner Familie vor allem geheim halten?
Das ist die Frage. Doch wie kommt es dazu, dass bei einem angesehenen Mitglied der Gesellschaft, liebender Ehemann und Vater, eine Leiche in einem Fass gefunden wird? Dadurch, dass Manfred schon vor dem Fund der Leiche gestorben ist, kann er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden und auch nicht befragt werden. Die Polizisten müssen also jedes kleine Puzzleteil richtig zusammensetzen. Deshalb wird 2007 die Sonderkommission Alaska gegründet, die sich mit den Verbrechen von Manfred auseinandersetzt. Ja, genau, mehrere Verbrechen soll er begangen haben. Während der Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass Manfred zwischen 1971 und 2004 wenigstens 5 Frauen ermordet haben soll. Meistens waren es Prostituierte, die ein Drogenproblem hatten und auf dem Frankfurter Straßenstrich gearbeitet haben. Generell wird diese Berufsgruppe als Hochrisikogruppe bei Gewalttaten eingestuft, da man leicht mit ihnen in Kontakt kommt und ihr Verschwinden oft nicht direkt auffällt.
Ich glaube, das ist auch der gefährlichste Job der Welt, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall schon extrem gefährlich für Frauen. Ja. Für Männer auch, aber für Frauen halt insbesondere jetzt bei dem Fall.
Wurden dann Fotos von den Frauen gefunden oder wickeln die das jetzt ab?
Das kommt später noch. Okay. Das Vorgehen von Manfred sah bei den Morden so aus, dass die Opfer oft erwürgt wurden, nachdem ihnen viele, viele unsagbare Schmerzen zugefügt wurden. Und anschließend wurde der Geschlechtsbereich oder die Brüste verletzt und Organe oder Gliedmaßen amputiert.
Oh Gott, dann auch noch so. Oh.
Folgende bis dato ungeklärte Morde werden mit Manfred in Verbindung gebracht. Also das sind alles nur Mutmaßungen, weil komme ich auch später nochmal hinzu, dass es halt alles nur Indizien sind. Aber das ist auf jeden Fall das, wo die Polizei sich relativ sicher ist, dass er der Täter war. Gudrun Ebel. Sie war erst 19 Jahre alt und eine Reinigungskraft und Altenpflegerin in Frankfurt. Sie wurde am 6. Februar 1971 in einer Gartenhütte gefunden. Sie wurde misshandelt und nach ihrem Tod wurde ihr Unterleib geöffnet und ihre Gebärmutter entfernt. Diese wurde niemals gefunden. Man geht davon aus, dass Manfred sie unter einem Vorwand dorthin lockte und sie anschließend brutal ermordet. Ich hoffe, dass ich jetzt den Namen richtig ausspreche. Hatice Erikiloglu. Sie war 23 Jahre alt, eine Arbeitskollegin von Gudrun und ebenfalls Altenpflegerin. Sie wurde auf einer Brücke angegriffen und erlitt extreme Verletzungen am Kopf und im Genitalbereich. Ihr wurde das Gesicht zertrümmert. Schon zu diesem Zeitpunkt vermutete man einen Täter mit einem sexuell-sadistischen Hintergrund. Aber man konnte halt niemanden ausfindig machen. Diese beiden Frauen arbeiteten in dem Johanna-Kirchner-Stift-Altenheim, das in der unmittelbaren Nähe der Ausbildungs- und späteren Arbeitsstätte von Manfred liegt. Dann geht man davon aus, dass
er weil da eine Verbindung ist. Ja.
Genau. Gisela Singh. Sie war zu ihrem Todeszeitpunkt 36 Jahre alt. Sie war eine Prostituierte mit einem Drogenproblem und zusätzlich noch obdachlos. Sie hatte eine kleine Tochter. Das letzte Mal wurde sie am 14. Juni 1991 bei einer Drogenberatungsstelle in Frankfurt gesehen, bevor man sie rund 2 Wochen später tot auf einem Parkplatz fand. Gisela wurde erdrosselt oder erwürgt. Eindeutig konnte das nicht mehr festgestellt werden und anschließend wurde ihr mehrmals in den Bauch gestochen, nachdem sie halt eben schon tot war. Als man sie fand, war die Verwesung schon weit fortgeschritten und ihr Kopf war teilweise skelettiert. Auch ihre Handtasche wurde neben der Leiche gefunden. Darin befand sich neben ihrem Drogenbesteck eine Fahrkarte für einen Eilzug für den E3414, der von Karlsruhe nach Heidelberg fährt. An diesem Tag, als sie verschwand, wurde diese Karte noch abgestempelt.
Also ist der Täter damit gefahren?
Nee, sie selber. Kann auch gewesen sein, dass sie selber damit gefahren ist. Die Polizei ging zu dem Zeitpunkt des Fundes davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Fernfahrer handeln könnte. Und später fand die Polizei eben heraus, dass Manfred ein Stammfreier von Gisela war.
Was hat Manfred nochmal beruflich gemacht? Hast du das schon erwähnt?
Ja, der war selbstständig. Der hatte so eine Entrümpelung.
Ach stimmt, okay.
Und jetzt ist dir ja vielleicht aufgefallen, dass ich von dem ersten bzw. zweiten Mord von 1971 erzählt habe und dann der dritte Mord, der ihm nachgesagt wird, ja erst 1991 war.
Was war denn dazwischen?
Ja, also man erklärt sich die lange Pause zwischen den Morden so, dass Manfred in dieser Zeit ja heiratete und seine Tochter auch geboren wurde. Er soll in dieser Zeit psychisch stabil gewesen sein und deswegen soll er halt nicht gemordet haben. Aber man kann auch nicht ausschließen, dass es halt noch unentdeckte Morde in diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum gab. Mhm. Aber das weiß man halt eben nicht.
Gott, aber kann die Frau ja Glück haben, dass er sie geheiratet und sie nicht die nächste war, die da... Weiß man, was über sein sexuelles Verhalten in der Ehe?
Nein, die Frau ist ja auch schon gestorben vorher. Ja,
okay. Weil mich würde echt mal interessieren, wie der dann, ob der das dann sexuell auch mit der Frau
ausgelöst hat. Nein, meistens machen die das nicht. Nein, meistens sind die da eher zurückhaltend.
Blümchensex.
Ja.
Also so ganz.
Also das sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist ja, spiegelt ja auch sein komplettes Doppelleben wieder, ne?
Ja. Krass.
Ja. Dominic Monrose. Sie war 32 Jahre alt und ebenfalls drogenabhängig, obdachlos und eine Prostituierte auf dem Frankfurter Straßenstrich. Die Polizei nimmt an, dass sie am 3. Dezember 1993 getötet wurde. Das war der letzte Tag, an dem sie lebend gesehen wurde. Man fand ihren Oberkörper ohne Kopf und Gliedmaßen in einem Müllbeutel an einer Landstraße bei Frankfurt. Ihre Arme und Beine wurden ebenfalls in Müllbeuteln verstaut und an anderen Stellen rund um die A661 um Frankfurt herum gefunden. Nach der Obduktion ging man davon aus, dass Manfred die Leiche mindestens 10 Tage in einer Kühltruhe gelagert hatte. Dies hatte er wohl getan, damit er mehr Zeit mit der Leiche verbringen konnte. Pia Isabel Heim. Die psychisch kranke und unter Schizophrenie leidende 27-jährige Bankangestellte wurde im Juli 1996 als vermisst gemeldet. Ihr Kopf wurde ebenfalls in einer Kleingartenanlage in Frankfurt-Sachsenhausen gefunden. Man vermutet, dass sie ebenfalls ein Opfer von Manfred war. Julie Anna Schröder. Sie war eine 18-jährige drogenabhängige Prostituierte und arbeitete auch auf dem Straßenstrich. Im Juli 1998 verschwand sie aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Man sieht sie ebenfalls als Opfer von Manfred an, da man von einem Tötungsdelikt bei ihr ausgeht. Ihre Leiche wurde aber bisher nicht gefunden.
Hört das irgendwann mal auf?
Nein. Gabriele De Hase. Zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und ebenfalls eine Prostituierte mit einem Drogenproblem. Sie verschwand im September 1999. Sie war vorher in einem SM-Forum aktiv und man geht davon aus, dass sie dort Manfred kennengelernt hat. Auch hier geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen in Verbindung mit Manfred aus und auch ihre Leiche wurde bisher nicht gefunden.
Darf ich einmal kurz was sagen, was ich im Kopf habe? Das sind ja so viele. Der hat ja auch ein ganz normales Leben, dass er das nebenbei noch machen konnte.
Ja, er konnte ja einiges machen. Er war ja auch stammfrei und ich gehe mal davon aus, dass seine Frau das auch nicht wusste, dass er Prostituierte aufsucht. Ja.
Also, weil ich überlege gerade so, wie das bei Maxi und mir ist, weil eigentlich weiß ich halt immer, was er macht. Er weiß, was ich mache und das nimmt ja Stunden in Anspruch.
Ja, gut, aber er könnte ja theoretisch auch sagen, wir haben Bandprobe und
Ja, okay,
dann hast du irgendwie. Oder ich musste Überstunden machen. Da gehst du ja auch davon aus, dass dein Partner dir die Wahrheit
Hobby
sagt.
Aus, ja.
Ja.
Boah, ja.
Krass. Im April 2004 fand man einen in Alufolie gewickelten und skelettierten Kopf einer Frau in einem Frankfurter Stadtviertel. Obwohl ihr Gesicht mit Hilfe eines Computerprogramms hergestellt werden konnte, wurde ihre Identität und der Rest ihrer Leiche nicht entdeckt. Dadurch, dass halt dieser Kopf abgetrennt ist, und man da halt auch einige Verletzungen im Kopf hat, geht man halt eben auch davon aus, dass sie
seine Handschrift war, ja.
Genau, zum Opfer gefallen ist.
Wie ist das nochmal? Sein Modus operandi?
Ja, genau. Britta Simone Diallo. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes 43 Jahre alt und ihre Überreste fand man in den von Manfred angemieteten Garage. Sie gab letztendlich den entscheidenden Hinweis auf Manfred. Er soll ein Stammfreier von ihr gewesen sein. Sie besaß keinen festen Wohnsitz und wurde auch zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Herbst 2003 von niemandem als vermisst gemeldet. Nachdem die sterblichen Überreste, die man von ihr fand, untersucht wurden, konnte man feststellen, dass sie vor ihrem Tod massiv gefoltert wurde. Als man sich anschließend die Fotos auf dem Rechner von Manfred ansah, konnte man Brittas Körper und die ihr zugefügten Verletzungen darauf erkennen. Leider kann man nicht ausschließen, dass Britta noch nicht tot war, als man ihr Arme und Beine mit einer Handsäge entfernte. Außerdem fand man in den Knien, im Intimbereich und in den Brüsten insgesamt 8 Nägel. Hinzu kommen unzählige Schnitt- und Stichverletzungen. Als Vorlage für diese grauenvolle Tat soll ein Manga-Comic gedient haben, das man ebenfalls in Manfreds Besitz fand. Bezüglich dieser Grausamkeit schließen die Beamten eine Einzeltat fast aus und ermitteln weiter in anderen ungelösten Fällen, die ebenfalls ein extrem sadistisches Vorgehen beinhalten. Also es ist halt so, dass die ja dann natürlich alles untersucht haben bei ihm. Und da, ich glaube, insgesamt waren es 32.000 Fotos und Videos.
Ach du Scheiße.
Und da hat man ihn halt auch drauf erkannt und halt auch eben andere Mädchen, Frauen, Leichen, die verschwunden
Aber wo waren. Hat er das gemacht? Denn in seiner Garage?
Das konnte ich jetzt nicht rausfinden, wo der das gemacht hat.
Ja, weil ich sag mal, ich musste mal an so einen Folterkeller denken, weil die schreien doch bestimmt auch jemand solche krassen Schmerzen. Oh Gott, also ich komme mal nicht drauf klar, wie jemand sowas machen kann, aber dann der tolle Familienvater ist ein netter Nachbar von dem an.
Ja, das ist schon wirklich.
Also mir fällt es ja manchmal schwer, dass Privat und Arbeit nicht vermischt.
Ja.
Also.
Ja, aber das ist. Aber da, ich meine, das ist ja. Die sind ja psychisch krank, diese Menschen. Die haben ja eine.
Zwei sexuelle. Eigentlich,
ja. Ja, nee, die haben eine sexuelle Abartigkeit, die die halt anders nicht ausleben können.
Ja, dieses destruktive Verhalten.
Ja. Und ich denke mal, der Fall Tristan wird dir ja auch was sagen. Hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Zwischenzeitlich ermittelte man auch in diesem Fall weiter, da man einen Zusammenhang vermutete. Der 13-jährige Junge wurde 1998 in Frankfurt ermordet und der Täter ist immer noch unbekannt. Und aufgrund des Vorgehens des Täters, auch Modus operandi genannt, wie du gerade schon gesagt hast, untersuchte man die Fingerabdrücke, die man am Tatort fand, also ich glaube auf seinem Schnellheft da in der Tasche.
Mhm.
Und diese ergaben allerdings keinen Treffer. Mhm. Was jedoch auffällig ist, ist, dass sowohl bei Tristan als auch bei Gisela die Schuhe der Opfer in einer bestimmten Anordnung an der Leiche platziert wurden. Also die haben die Schuhe so ganz komisch zu der Leiche gestellt, wie in so einem V. Und das ist halt bei dem Tristan-Fall passiert und halt eben auch bei der Gisela.
Ja, aber es geht ja auch schon in Richtung Modus operandi.
Ja, ne? Deswegen haben die ja auch vermutet, dass er damit zusammenhängt. Aber die haben ja die Fingerabdrücke untersucht und das gab keinen Treffer.
Hm.
Die ihm zugeschriebenen Morde waren geprägt von Brutalität. Diese wurden durch sexuellen Sadismus ausgelöst, also der Freude daran, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Die Todesursache der Opfer wurden als scharfe Gewalt in sexuell relevanten Zonen beschrieben. Und hinzu kommt die brutale Entnahme von Trophäen. Zum Beispiel entnahm er ihnen zum Glück, nachdem sie tot waren, bis auf den letzten Fall, Organe oder amputierte ganze Gliedmaßen oder Genitalien.
Das hat er dann aufbewahrt?
Ja, diese nahm er als Andenken mit an vermeintlich sichere Orte. Und nach den Tat ging er vermutlich an die Orte zurück und lebte halt mit seinen Trophäen seine perversen Neigungen aus. Auch Kannibalismus, also der Verzehr von menschlichem Fleisch, kann im Nachhinein nicht komplett ausgeschlossen werden. Frank Herrmann, ein Ermittler der SOKO Alaska, sagt auf einer Pressekonferenz Folgendes. Mal sei es ein rechtes Bein, mal ein linker Arm. Wenn Sie das zusammenrechnen, könnten Sie tatsächlich dadurch einen neuen Körper herstellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Manfred einen Komplizen gehabt haben muss, da manche Verletzungen nicht durch eine einzige Person hervorgerufen werden konnten. Also die Verletzungen waren halt so schlimm, die man noch feststellen konnte, dass man eigentlich sagt, da mussten zwei Personen daran beteiligt sein.
Haben die nie eine zweite Person gesehen?
Krass.
Mhm. Aber ich muss gerade daran denken an, ja, das Schweigen der Lämmer. Will er sich nicht da auch irgendwie...
Ja, da macht er sich ja einen Anzug aus Haut.
Ja, und da könnte ich mir vorstellen, die wollten dann sich einen Menschen zusammen... Aber
ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall krank.
Aber bis heute konnte kein zweiter Täter...
Doch welches Motiv steckt hinter diesen sadistischen Morden des doch eigentlich als friedliebend beschriebenen Manfreds? Generell wird er von den Beamten als Frauen- und Menschenhasser identifiziert. Sein geringes Selbstwertgefühl soll der Grund dafür gewesen sein. Man geht davon aus, dass er sich auch im Darknet herumtrieb, um dort seine sadistischen Fantasien ausleben zu können. Laut der Aussage eines Fahnders, Frank Herrmann, handelte Manfred dabei nicht spontan und emotional, sondern geplant. Die Serie an Morden soll er dafür genutzt haben, seine Fantasien auch wirklich ausleben zu können. Er soll also jahrelang ein perfides Doppelleben geführt haben. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, über die wir auch schon mal gesprochen haben, entsagt Manfred jegliches Gefühl von Empathie oder Reue an seinen Taten. Die Opfer hätte er als eine Art Gegenstand angesehen, um seine sadistischen Triebe auszuleben. Und nachdem er damit fertig war, hat er sie wie Müll entsorgt. Im Vordergrund soll die Macht gestanden haben, die Manfred während seiner Taten empfunden hat. Er hat seine Opfer nicht mehr als Menschen, sondern als Objekte betrachtet und durch die zugefügten Schmerzen und Demütigungen soll er eben halt diese Macht empfunden haben. Durch den Umstand, dass einige Fälle schon viele Jahrzehnte zurückliegen und somit Beweismittel noch nicht mit den heutigen Standards gesichert wurden, sind die Untersuchungen sehr schwierig. Auch eine genaue Anzahl der Opfer konnte bis heute nicht genannt werden. Auch wie wir gerade schon mal gesagt haben, auch ein zweiter Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden. Dabei handelt es sich halt eben nur um eine Hypothese.
Hm. Haben die mal sein Geschäftskumpan da angeguckt? Bestimmt, ne?
Ja, aber dazu habe ich jetzt auch nichts
raus. Ja, aber das wäre so mein erstes.
Ja.
Ja.
Die Beamten gehen jedoch davon aus, dass Manfred seine Taten nur im Kreis Frankfurt beging. Allerdings konnten bisher nur Indizien dafür gesammelt werden, dass Manfred wirklich der Täter ist. Befragen kann man ihn ja leider nicht mehr. In einer Vernehmung der Polizei sagt Martina laut dem Spiegel, dass sie regelrecht froh sei, dass ihre Mutter bereits verstorben ist, da sie mit dieser Wahrheit noch weniger als Martina selbst hätte umgehen können. Und ich frage mich, ob Martina sich von diesem Schock wohl jemals erholen wird.
Nein. Überleg mal bitte. Du denkst, du hast eine heile Familie, du hast deine Mama verloren, hast nur noch deinen Papa, dann pflegst du den bestimmt noch, weil er Krebs hat und krank ist. Dann räumst du da seine Sachen aus und er wusste ja, dass sie das finden wird. Ja. Das finde ich, also wie kann man sowas einem Kind antun? Das
ist krass, oder?
Was ist das für ein Penner?
Also ich fand das auch, als ich davon gelesen habe, habe ich mir nur so gedacht, boah, das ist ja einfach nur krass. Vor allen Dingen, du verlierst dann innerhalb von 2 Jahren, verlierst du erst deine Mutter, dann verlierst du deinen Vater. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, kommt dann hinterher noch raus, dass dein Vater irgendwie so ein sexueller, sadistischer Serienmörder ist, oder vermutlich. Mhm. Und du findest halt einfach mal eine Leiche bei ihm im Keller. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja gut, war eine Garage,
aber... Ja, aber ich glaube, die wird nie wieder irgendeinem Menschen trauen. Weil da wirst du ja so krass...
Ja, weil dieses Urvertrauen
Urvertrauen jetzt ist, gestört, ne? Ist, ja. Weil stell dir das mal, also ich, keine Ahnung. Du denkst, dein Papa ist ein liebevoller Vater, du hattest eine schöne Kindheit und dann findest du sowas raus.
Also im Endeffekt kannst du es dir nicht vorstellen, weil die Vorstellungskraft, glaube ich, gar nicht so weit reicht, dass du denken könntest, dass dein Vater irgendwem was
Niemals.
Böses
Mein Papa ist der liebste könnte. Mensch auf der Welt und ich wüsste gar nicht, also ich würde auch denken, sind wir bei der versteckten Kamera?
Ja, ja, es ist
also krass, dieses, ne? Ich kann, wie du sagst, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil das für mich so fern ist.
Ja,
das ist
ja, aber für sie war es bis dato auch ja. fern. Ne?
Also, was ich nur nicht verstehe, warum hat er das noch, der hat ja sonst immer auch mal die Köpfe dann verteilt, warum hat er das jetzt bis zum Schluss aufgehoben?
Das weiß ich nicht. Also es könnte natürlich auch sein, dass er vielleicht aufgrund seiner Krankheit es auch körperlich nicht mehr geschafft hat.
Stimmt, das zu weg, ja.
Ich weiß es nicht.
Aber er muss sich ja im Klaren gewesen sein, dass seine Tochter das findet.
Ja gut, vielleicht, ich weiß es nicht, was er da für einen Gedanken hatte. Vielleicht war es auch...
Der lacht sich im Fäustchen, er ist jahrelang damit durchgekommen.
Nee, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, da weiß ich nicht, vielleicht hat er auch gesagt, seine Tochter würde die Polizei nicht rufen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Kann ja auch sein. Keine Ahnung.
Ja, oder das ist wirklich so ein Machtspielchen. Klar, mit der Tochter ist es schlimmer, aber dass man dann so sagt... Ich war schlauer als ihr. Ja, genau. Ich bin jahrelang damit durchgekommen. Jetzt seht mal, so, weißt du, das ist mein Werk. Werk in Anführungsstrichen. Ja. Ach du Scheiße, der ist echt
schlimm. Ich fand den auch richtig verschlimmert. So, aber deswegen machen wir jetzt noch
was Schönes. Was Schönes zum Abschluss.
Genau, und gehen jetzt nochmal bei dir in den Kleiderschrank. Ja. So, also wir sind jetzt bei Pia im Kleiderschrank. Dadurch, dass wir uns ja gerade über schwarze Sommerteile unterhalten haben, habe ich mir jetzt deinen schwarzen Jumpsuit ausgesucht. Das ist so, ja, quasi wie so ein Zweiteiler schon fast, ne, mit einer kurzen Hose und oben einem langen Oberteil und dann wie mit so draufgestickten, in so Silber, würde ich sagen, so Sterne.
Sterne, ja.
Ja,
also den hatte ich, habe ja schon mal erzählt von Bamberg, der Sandkerber in der
Bamberg-Folge,
das ist ja so ein Volksfest und da hatte ich den tatsächlich an. Da war es nämlich ein ganz, ganz heißer Sommer.
Ja.
Und hatte ich da so Boots zu an. Und dann haben wir ein paar Bierchen getrunken.
Cool.
Und dann, ich mag das eigentlich ganz gerne, weil es auch so ein bisschen ausgefallen ist. Es ist ja so ausgeschnitten.
Ja, genau.
Aber wenn ich das jetzt so sehe, finde ich, das ist eigentlich so ein Festivalteil.
Stimmt.
Wenn man auf so ein Festival geht, ne?
Das wird auch passen. Immer,
ja, so bunte Glitzersachen. Da ist auch noch rückenfrei hinten.
Genau.
Also ich mag den echt gerne, aber den kann man halt auch nicht immer tragen.
Ja, das ist schon ein außergewöhnliches Teil auch.
Ne? Zum Strand würde ich jetzt damit nicht gehen, zur Arbeit auf gar keinen Fall.
Nein, oh Gott.
Irgendwas, ja. Dann dürfte ich direkt wieder nach Hause runterbleiben.
Ja, da kannst du auch, glaube ich, tatsächlich gar nicht so super viel kombinieren. Vielleicht halt entweder schwarze oder weiße Schuhe, weil der halt schon so ein Eyecatcher ist, ne? Dass man halt nicht zu sehr den Fokus davon halt
Ja,
runternimmt.
also ich bin da auch wieder so Boots, finde ich, passt da
Ja.
wieder ganz gut. Und sonst muss man mal gucken, was für Turnschuhe oder so passen, ne? Was für Sneaker. Ich werde mal gucken, was
Ja,
ich so
ich freue
finde.
mich darauf und dann freue ich mich auf die Fotos.
Ja. Ja gut, dann sind wir jetzt am Ende.
Genau. Schaut gerne mal bei Radio Hagen vorbei auf die Seite. Da sind auch noch mal alle unsere Folgen
Ja,
verlinkt.
total crazy.
Genau.
Richtig cool, ja. Und sonst natürlich bei Insta unter Mord im Kleiderschrank. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei Apple Podcast. Schreibt mal fleißig Kommentare.
Genau. Und dann
Und
bis zum
dann
nächsten Mal.
hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ciao.
Tschüss.